So, hallo. Ja, es muss ja kein Schwarz oder Weiß sein, aber darauf werden wir dann gleich kommen. Also erstmal kurz was zu mir, damit ihr wisst, wer euch überhaupt irgendwas vorlabert. Also ich bin Andreas Schneider, eigentlich unter der Woche Staff Engineer bei Staffbase. Also üblicherweise kümmere ich mich eher darum, Code zu schreiben, andere Leute Code zu kritisieren, Leuten dabei zu helfen, ihre Arbeit hinzubekommen, was auch immer nötig ist. Typesetting habe ich in der Form von Tesh vor sehr, sehr vielen Jahren gemacht, also wie wahrscheinlich die meisten mal im Studium, wo es ja doch sehr gängig ist, um vernünftige Arbeiten vernünftiger Qualität zu schreiben. Und wie so viele habe ich mit LaTeX begonnen, weil es einfach das bekannteste war, bin aber dort schon relativ zeitnah an meine Grenze gestoßen, schlichtweg, weil LaTeX ist schön drauf optimiert. Man arbeitet mit fertigen Templates und wenn die Templates das tun, was man will, ist es spitze. In dem Moment, wo irgendwelche komischen Anforderungen vom Lehrstuhl kommen oder im professionellen Umfeld von Kunden, Corporate Design, was auch immer, wird es mit LaTeX ein bisschen hässlich. Kriegt man alles hin, aber es ist nicht unbedingt der angenehmste Pfad. Deswegen bin ich damals schon auf Contest gestoßen, was eher den Weg geht, man muss grundsätzlich sich drum kümmern, einen Layout zu definieren, aber das geht dann eben sehr einfach. Das konnte ich dann später bei der Telekom gut anwenden. Dort war PDF tatsächlich noch ein relativ gängiges Format, um an Kunden Spezifikationen rauszugeben, beispielsweise API-Dokumentationen, Betriebshandbücher, die ganzen schönen Oldschool-Dinge. Und da die ja meistens auf einer Basis basierten, die aus irgendwelchen anderen Systemen rausfällt, API-Dokumentationen konnte man ja doch schon schön in Swagger damals und heute OpenAPI schreiben. Genauso konnte man Betriebshandbücher teilweise aus irgendwelchen XML-Dateien generieren und so weiter. Und daher war das natürlich wunderbar, wenn man das nicht manuell in Word macht oder irgendwelche abstrusen Generatoren schreibt, sondern wenn man das umgekehrt dreht, man schreibt ein Template in Contest, das wiederum XML einliest und dann schön ein Handbuch rauswirft, das man am Ende dem Kunden überstülpen kann. Man kann was auch immer für Fonts verwenden, kann sich genau dran halten. Also am Ende sahen die Dokumente so aus, wie die Leute, die das in Word geschrieben haben, nur eben mit ordentlichem Typesetting unten drunter. Und keiner hat gemerkt, dass man von den üblichen Corporate-Tools abgewichen ist. War sehr angenehm. Heute setze ich so seit anderthalb Jahren etwa für die paar Sachen, die doch mal eine Druckaufbereitung oder ein PDF brauchen, Typest ein. Und deswegen bin ich hier, um euch das mal näher zu bringen. Um einzusteigen, was Typest ist, fange ich mal mit einem Quote an von einem der beiden Entwickler von Typest. Typest is a site to be an alternative both to advanced tools like LaTeX and simpler tools like Word and Google Docs. Our goal with Typest is to build a typesetting tool that is highly capable and a pleasure to use. Das ist also so grob die Basis, auf der sie das gestartet haben. Das wurde 2019 schon gestartet von eben dem besagten Laurenz Mädchen und Martin Haug zusammen. Ist erst seit 2023 Open Source. Die beiden haben das im Rahmen von ihrem Studium, glaube ich, auch begonnen und bieten das jetzt als SAS-Lösung an. Das heißt, Typest selbst ist Open Source, ist der Compiler, Toolchain drumherum, aber sie haben ein SAS-Tool mit einem kollaborativen Editor, Live-Preview und so on und so forth, was wiederum nicht Open Source ist, zumindest noch nicht. Das wird sich zeigen, ob sich da vielleicht in Zukunft was dran tut. Typest selbst ist in Rust geschrieben. Das kann vielleicht auch schon Grund für den einen oder anderen sein, sich das mal näher anzugucken. Ich kenne auch jemanden, der nutzt es dann als Library in seinem Sales-System, um daraus Rechnungen zu erzeugen. Also sprich, anstatt das erst irgendwie in eine Datei rauszupipen oder ein LibreOffice oder irgendwas nebenbei für Generierung zu haben, ruft der Typest als Library auf, ballert ein Template rein, ballert seine Template-Variablen rein und kriegt am Ende wunderbar formatierte Rechnungen. Das ganze Teil gibt es für Windows, Mac, Linux, also im Prinzip für alles, wo Rust einen Output generieren kann. Also ich wüsste jetzt nicht, dass sie irgendwelche Tools, irgendwelche Abhängigkeiten haben, die betriebssystemabhängig sind. Insofern, wenn Rust einen Target hat, dann viel Spaß, Types dahin zu kompilieren und loszulegen. Von der Architektur her ist Typest in vier Stufen aufgebaut. Also das erste, wie jetzt sicherlich zu erwarten, wird erstmal der Quelltext in den Ast überführt. Im nächsten Schritt wird dann dieser Syntax-Tree in das Dokumentenmodell überführt. Das läuft letztendlich darauf hinaus, dass die Elemente markiert werden, die fürs Layouting relevant sind versus die einfach nur aus der Quelltextdefinition kommen. Das hat den Vorteil, dass Types durchweg markieren kann, wie Abhängigkeiten zwischen einzelnen geparsten Elementen sind. Was bedeutet, wenn man irgendwas an einer Datei anpasst, muss Types nicht das komplette Teil einmal neu durchparsen, neu durchevaluieren, rendern und so weiter, sondern er kann dann anhand dieser Abhängigkeiten identifizieren, welche Teile neu gerendert werden müssen. So kann er relativ schnell inkrementelle Updates an Dokumenten durchführen, was zu sehr positiven Effekten führt, zu denen wir dann gleich in der Demo kommen. Im dritten Schritt werden diese Dokumentenelemente dann in sogenannte Frames umgebaut. Also ich glaube, in der Tech-Welt ist es üblicherweise der Begriff Boxes. Das wäre dann hier so in etwa ein Frame. Üblicherweise entspricht ein Frame einer Seite, aber soweit ich weiß, sind auch die Unterelemente, die innerhalb von einer Seite getypesettet werden, ebenfalls dann Subframes. Und im letzten Schritt wird dann das Zielformat erzeugt. Das ist üblicherweise PDF, allerdings sind mittlerweile auch andere Formate wie HTML in Arbeit. SVG ist da. Wozu das gut ist, kommen wir auch jeden Augenblick in der Demo. Das ist der Augenblick mit der Demo. Ich hatte es ja angekündigt, dass ich das sehr praktisch halten werde. Das heißt, ich ballere euch jetzt nicht mit Folien zu, sondern ich fange einfach an, hier ein Types-Dokument zu schreiben, sodass ihr ein Gefühl dafür kriegt, wie Types aussieht. Ich nutze dafür VS Code. Es gibt bei Types, dadurch, dass es eine neue Entwicklung ist, hat man von vornherein auch Wert darauf gelegt, einen Language Server bereitzustellen. Das heißt, man hat Code Completion von vornherein ohne irgendwelche Hacks. Folglich kann so ziemlich jeder Editor, der irgendwie mit dem Language Server Protokoll umgehen kann, einen für Types Code Completion geben. Der Language Server selbst nennt sich TinyMist, den gibt es entsprechend dann auch als Plugins für die unterschiedlichen Editoren. Ich nehme jetzt hier VS Code, weil dort die Integration von TinyMist am umfangreichsten ist. Inwiefern die umfangreicher sein kann als bei anderen, werden wir gleich sehen. So, ich gucke mal kurz, ob mein Vergrößern hier funktioniert. Ja. So, lässt du mich nicht jetzt. Damit ihr auch was erkennen könnt. So, also grundsätzlich schreibt man erstmal relativ Markdown-ähnlich drauf los. Also man muss überhaupt nicht mit irgendwelchen speziellen Direktiven arbeiten, man kann erstmal Text schreiben. Was jetzt TinyMist schon mal hervorhebt von den anderen Integrationen und warum es auch in der Open-Source-Variante damit eine gute Alternative ist, wenn man nicht die SAS-Lösung nutzen will, man hat eine Live-Preview. Und hier wird man es auch schon sehen, was ich vorhin kurz geteasert habe, von wegen den inkrementellen Updates. Das wirkt sich also so aus, dass man alles, was man hier schreibt, nahezu in Echtzeit in dem Vorrendering in der entsprechenden Font kriegt. Inklusive, wie man es vielleicht von SyncTech kennt, einem Hin- und Herspringen zu den einzelnen Teilen. Weiter von der Syntax her, ebenfalls ein bisschen an Markdown oder vielleicht mehr an ASCII-Doc angelehnt. Überschriften kann man einfach mit einem ist gleich starten, sprich eine Unterüberschrift, dann zwei ist gleich, nennen wir es mal Unterüberschrift 1. Genau. Das erstmal so ganz grob dazu, wie man damit arbeitet. Dann braucht man natürlich irgendeine Variante, das Ding zu formatieren. Dazu gibt es in der Types-Welt zwei Direktiven, die relevant sind. Oder beziehungsweise erstmal was anderes, um jetzt hier auszubrechen in Kommandos, ist es, was bei Tech der Backslash ist, wäre jetzt hier die Raute. Das heißt, mit Raute geht man quasi in den Command-Modus. Man sieht das auch schon, ich kriege jetzt hier schon Completions, was alles Schönes möglich ist. Und die Direktive, mit der man Type-Setting betreibt, ist, wie man vielleicht verdenken kann, Set. Und mit Set kann man Elemente, die hier benutzt werden, vorkonfigurieren. Man kann quasi Defaults angeben. Also was man jetzt hier als Überschrift sieht, mit dem einfachen Markup, könnte ich zum Beispiel auch mit dem Command Heading machen und könnte sagen, das Ding hat Level 1. So, dann ist das jetzt im Endeffekt das gleiche Level wie das Ding hier. Also das ist quasi das untere ist die Kurzform von dem oberen. So, und das heißt, wenn ich jetzt Überschriften generell editieren will, dann will ich ja quasi einen Default setzen für Headings. Also könnte ich sagen, ich setze Heading und kriege jetzt hier als Möglichkeit alles, was man halt so einer Heading mitgeben kann. Also könnte ich, okay, Heading ist ein scheiß Beispiel, doch Numbering ist vielleicht ganz gut. Ich könnte sozusagen für meine Überschriften grundsätzlich nummeriert haben, also sage ich, ich hätte gern eine Nummerierung in der Art von irgendeine Zahl, Punkt. Wie man sieht, leitet er daraus dann auch ab, wie das für Unterüberschriften aussieht. Wenn ich vielleicht will, dass die Unterüberschriften dann mit Buchstaben nummeriert werden, könnte ich das hier ebenfalls in das Pattern mit reinschreiben und schon würde halt sowas passieren. Das heißt, die Hauptüberschrift ist Zahlen nummeriert, die Unterüberschrift ist Buchstaben nummeriert. Wenn ich jetzt auf einzelne Unterelemente eingeben will, gibt es eine zweite wichtige Direktive, die im Prinzip sowas wie aspektorientierte Programmierung ist. Man kann mit Show im Rendering-Prozess eingreifen und kann quasi eine Regel definieren, bei der das, was man jetzt hier gleich schreibt, Anwendung findet. Ich könnte also sagen, ich möchte, wann immer eine Überschrift kommt, die ein bestimmtes Muster erfüllt, nämlich beispielsweise sagen wir mal Level 2, also unsere untere, dann möchte ich, dann möchte ich, dass diese Überschrift gar nicht nummeriert wird und wieder ausgegeben wird. Achso, dazu brauche ich doch das it. See. Na, so. Okay, das hat gerade nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstellte. Verdammte Axt. Ich habe einen Denkfehler. Kommen wir dann nochmal drauf zurück. Ich muss mich jetzt nicht unbedingt selbst damit verwirren. Aber so die grundsätzliche Idee. Aber wir können das Show nochmal an einer anderen Stelle zeigen, um zum Beispiel, man kann hier ebenfalls auf regex eingehen. Also wenn ich, keine Ahnung, nennen wir unser Hello und das Hello möchte ich ersetzen durch by, dann würde eben quasi alles, was auf Hello matcht, jetzt durch by ersetzt werden. Falls man sowas braucht, könnte man es zum Beispiel nutzen, um alles hervorzuheben. Oder wie es beispielsweise hier hatte, dieses Tech ist genauso eine Ersetzung. Also Tech in meinem Text vom Vortrag habe ich normal als TEX geschrieben und habe eine Show-Regel, die sagt, wenn Tech drin vorkommt, dann mach bitte T, untergesetztes E und X. Genau. Für das grundsätzliche Setup der Seite läuft es ähnlich. Das heißt, man würde die Seite formatieren. Und ebenfalls hier hatten wir da haufenweise Funktionen wie zum Beispiel die Standard Paper Sizes, die man so üblicherweise kennt, ebenfalls wieder mit Vervollständigung. Wir machen jetzt hier ein schönes, wobei A4 ist vielleicht ein bisschen blöd zu lesen. Nehmen wir vielleicht mal, es gab glaube ich irgendwelche schönen Screen Sizes. Egal, machen wir es mal kurz ab. 6, dann ist es schön klein. So. Genau. Kommen wir mal weiter zu Markup-Elementen. Was man ebenfalls relativ häufig braucht, sind Listen. Ebenfalls im Markdown-Stil Element 1, Element 2. Also man sieht jetzt schon, das wird entsprechend gesetzt. Ebenso kann man mit Sub-Elementen arbeiten durch Einrückungen, die dann auch ein anderes Symbol bekommen, wie man hoffentlich gut erkennen kann. Auch hier gibt es wieder eine Bequemlichkeit. Wenn ich jetzt zum Beispiel möchte, dass diese Elemente nicht kondensiert sind, sondern ein bisschen weiter auseinander, würde ich einfach anfangen, eine Leerzeile einzufügen, dann weiß er quasi, ah, okay, diese Elemente möchte ich doch bitte mit Abstand haben. Wir geben Mehrzeilen, also es sind jetzt nicht wirklich Leerzeilen, die er einfügt, sondern es ist im Prinzip nur die Syntax, um zu sagen, ich hätte es gern gespreadet. Genauso kann man unter einem Element entsprechend auch weiteren Text einfügen. Oder können ja auch mal kurz ein bisschen Text generieren. Zack. So. Damit haben wir das. Es gibt genauso natürlich auch nummerierte Listen. Nicht ganz wie Markdown. Wie Markdown würde man jetzt ja tatsächlich Nummern verwenden. Das ist ja nicht so. Hier verwendet man das gute alte Plus. Nummeriert und er nummeriert es halt von sich aus durch. Okay. Dann, man möchte vermutlich hin und wieder auch eine Outline haben. Die gibt es selbstverständlich auch als Command, wie zu erwarten, Outline. Man kriegt das jetzt hier Überschriften rein. Würde ich jetzt die Nummerierung ändern, wirkt sich das hier entsprechend drauf aus und es gibt dann halt keine Nummerierung. Man kann bei der Outline ebenfalls wieder mit Parametern arbeiten. Wie man schön in der Code Completion sieht, kann man angeben, welche Tiefe das Ding haben soll. Vielleicht möchte ich bloß die Hauptüberschriften, dann sage ich halt, das ist auf Tiefe 1 beschränkt. Das kann ich nach Gutdünken anpassen. Selbstverständlich kann man auch die Schriftart setzen. Ebenfalls Set. In dem Fall würde das jetzt den Text betreffen. Den Text hätte ich gern mit einer bestimmten Schriftart. Ebenfalls hier Vorauswahl alle Fonts, die ihr im System findet. Eine kleine Besonderheit ist, der arbeitet grundsätzlich mit den Oberfont-Families. Also es gibt ja teilweise noch so Subfont-Families, beispielsweise mein beliebtes Déjà-vu Sans hat ja zum Beispiel noch ein Déjà-vu Sans Condensed. Die sind hier nicht explizit aufgeführt, wie es zum Beispiel in LibreOffice macht. Bei Tech weiß ich gerade gar nicht, wie es da funktioniert. Das heißt, wenn ich jetzt einen Déjà-vu Sans Condensed haben wollen würde, würde ich üblicherweise hier die Font Condensed auswählen, würde dann sagen, dass ich das Ding mit der, wie war das gleich betitelt, mit einer Stretch-Ratio von 70% habe und dann wechselt er quasi in der, das sind ja weniger. Eigentlich müsste er jetzt an irgendeiner Stelle, doch, man sieht es schon genau. Also sobald man unter irgendeinen Bereich kommt, wechselt er quasi auf die Déjà-vu Condensed. Ähnlich ist natürlich, sobald man sie bold haben will, dann würde man entsprechend halt eine Weight von bold angeben und dann würde halt der Text entsprechend bold gemacht. Was braucht man denn noch Schönes, wenn man Dokumente schreibt? Bilder. Üblicherweise wahrscheinlich eingebettet in irgendeinen Text und wahrscheinlich mit irgendeiner Unterschrift, die man so bräuchte. Also machen wir eine kleine Überschrift, Bildchen. Bisschen Text, damit wir irgendwas drumherum haben. Okay, ist vielleicht ein bisschen viel bei der Schrift, aber machen wir es mal so. Und wenn ich ein schwebendes Element haben will, würde ich mit ähnliches Wording, wie es bei LaTeX und Contech ist, mit einer Figure arbeiten, die üblicherweise einen Body hat. Der Body kann erstmal alles sein, den können wir auch gerne hier drinnen angeben, das ist eigentlich egal. Nee, ist nicht ganz egal, aber machen wir es mal hier. Das heißt, die Figure könnte im einfachsten Fall einen, was habe ich gerade, einen Break dazwischen. Das ist ja jetzt doof. Muss man von neu, komplett auf eine neue Seite. Haben wir da ein bisschen mehr Text. So, zack. Okay, es war ein bisschen viel Text. So, gut. Haben wir das ganze Ding hier? Und ich will dem Ding ja wahrscheinlich eine Caption geben, sonst wäre es irgendwie sinnlos. Das heißt, wenn ich dem die Caption gebe, mein Bild, es ist noch kein Bild, ich weiß, kommen wir gleich drauf, habe ich jetzt hier unten drunter eben auch stehen, Figure 1, Test. Achso, das bringt mich drauf, Sprachen gehen selbstverständlich auch. Ich könnte beim Text sagen, dass das Ganze Sprache.de ist, dann werden auch diese Titel üblicherweise angepasst. So, jetzt wollen wir hier tatsächlich ein Bild einfügen. Und ein Bild geht üblicherweise mit ich muss mal ein bisschen die Formatierung aufhübschen, damit ich einen Überblick behalte, indem ich ein Image einfüge. Also hier ist jetzt die Alternative, wie ich das als Body machen würde. Statt einem Body-Element von Text nehme ich jetzt eben einen weiteren Command. Der Command heißt Image und mit dem Image kann ich eben eine Datei laden und tada, habe ich mein Demo-Bild da drin. Ich kann entsprechend mit weiteren Parametern das ganze Ding zum Beispiel in der Breite beschränken. Vielleicht würde ich sagen, das soll nur 50% seiner Größe haben oder irgend sowas. Das kann ich dann ja relativ frei definieren. So, diese Abbildungen kann ich selbstverständlich auch referenzieren. Ich könnte also sagen, ich möchte gerne dieses Bildchen in meinem Text erwähnen. Also muss ich dem Teil ein Label geben. Label funktionieren mit eckigen Klammern. Das heißt, ich gebe dem jetzt mal den Text my figure, einfach nur, dass es intern verwenden kann und könnte jetzt hier sagen, sowas wie siehe my figure. Mit add kann ich es dann quasi benennen und zack, habe ich meine Referenz auf die Abbildung 1. So, was braucht man noch in einem üblichen Dokument? Naja, vielleicht sollten unsere Seiten schöne Fußzeilen haben. Selbstverständlich geht auch das. Ich kann zwei verschiedene Dinge tun. Eins wäre, ich gebe einen Footer an und sage, da steht drinne, was auch immer, hello. Und dann habe ich eben, wie zu erwarten, ein Footer, in dem steht Hello. Aber für den klassischen Fall der Nummerierung reicht es schon. Ich sage ihm einfach, ich hätte meine Seiten gerne nummeriert, nämlich in der Form 1, also sprich einfach Zahl. Und dann ist es, wie es oben schon für die Nummerierung von Überschriften war, dass automatisch in den Footer wird eingefügt, welche Seitennummer das ist. Und die zählt entsprechend hoch. Und wenn ich das gerne möchte, dass er die Gesamtseiten anzeigt, dann mache ich eben zum Beispiel einfach sowas und dann habe ich eben Seite 1 von 2, Seite 2 von 2. Also relativ viel über Konventionen gelöst, wie man sieht. So. Gut, wir haben Abbildungen, wir haben Listen, wir haben Überschriften, wir haben ein Outline. Was man üblicherweise auch noch brauchen könnte, sind
Tabellen.
Dazu würde man üblicherweise zur Table greifen. Welch Überraschung. Man gibt an, wie viele Spalten das ganze Ding haben soll. Die Zeilen ergeben sich dann implizit aus dem Content, den man reinwirft. Wir machen jetzt mal 3 Spalten. Der Content ist dann im Prinzip ein offenes Array von Elementen, die man reinreicht. Diese Elemente, die würde ich jetzt also quasi einfach komma-separiert hier angeben. Das heißt, oh, ich sollte vielleicht mich nicht vertippen. So, das heißt, das wäre 1, 2, 3. So, dann haben wir unsere erste Zeile. Dann hätten wir hier unsere nächste Zeile. Und ich habe wieder gerade wunderschön einen Zeilenumbruch mittendrin, Seitenumbruch mittendrin. Perfekt. Idee ist, denke ich, klar, wie es mit Tabellen funktioniert. Das ist dann auch sehr angenehm, wenn man skripten möchte. So, die kann ich jetzt natürlich genauso, wenn ich das möchte, wieder in den Figure packen. Das heißt, ich könnte sagen, Figure, hier bin ich jetzt im Command-Mode, das heißt, ich brauche da die Raute nicht und das ganze Ding hat eine Caption, bla, und zack. Und schon habe ich das ganze Ding als Tabelle. Er weiß auch, dass es hier als Tabelle betitelt, weil offensichtlich ist es eine Tabelle. Genau. So, dann möchte man bei Tabellen aber vielleicht auch eine Formatierungsregel anwenden, nämlich will man höchstwahrscheinlich ja sagen, dass die erste Zeile fett sein soll. Und wahrscheinlich möchte man auch sowas, dass falls die Tabelle über mehrere, erzählen müsste man können, falls die Tabelle über mehrere Seiten geht, was wir jetzt ja hier relativ leicht provozieren können, wenn ich es mal wieder nicht als Float mache, dass ich die Header wiederholen. Oh, Kommas wären gut. So, das heißt, jetzt geht ja die Tabelle über 2 Seiten, aber die erste Zeile wiederholt sich nicht. Das ist doof. Das lässt sich aber relativ leicht beheben. Man kann eine Zeile als Table Header markieren und hat dann den Effekt, wie man jetzt hier sieht, dass diese erste Zeile tatsächlich wiederholt wird. Jetzt will ich aber auch, dass die erste Zeile fett aussehen soll. Da kommen wir wieder zu unserer Show-Regel, die ich jetzt hoffentlich hinkriege. Ich möchte also Table Cells, die, muss kurz überlegen, y 0 haben, also die erste Zeile, nee, x 0 haben. Nee, y war schon richtig. 0 haben, die würde ich gerne fett anzeigen. Und dazu sagen wir set text wait. Und siehe da, Regel greift, die erste Zeile wird jetzt jeweils in Fett dargestellt. Und das ist auch nochmal als Wiedergutmachen für meine vorhin verrissene Show. Funktioniert also schon mit den Regeln, was, keine Ahnung, was ich vorhin als Regel falsch erwischt habe. Dann für Wissenschaften ja relativ interessant, Mathe. Da halte ich mich sehr kurz, weil damit arbeite ich relativ wenig. Wie vorhin schon gesagt, wenn schreibe ich sowas wie Handbücher, API-Dokumente oder ähnliches, da kommt das jetzt relativ selten. Wisst ihr, ich habe doch da eine Stunde. Ich müsste eine Stunde. Dann, also ich hoffe, ist irgendjemand hier, der... Ja, gut. Mathe funktioniert ähnlich, wie Syntax funktioniert mit Dollar. Und danach kann ich entsprechend, ich sollte kurz hinscrollen, damit man auch sieht, was da rauskommt, kann man entsprechend seine Formeln reinschreiben. Man kann mit irgendwelchen Symbolen arbeiten, wie Dot oder man kann, keine Ahnung, also ähnlich wie es bei Tash ist, aber es ist nicht die Tash-Syntax. denke ich zumindest. Ist eine Weile her, dass ich in Tech Mathe gemacht habe. Aber ich glaube, die Idee kommt rüber. Hier ebenfalls wieder ein kleiner, subtiler Helper der Syntax, nämlich diese Lücke hier dahinter signalisiert quasi, ob das eine freistehende Formel sein soll oder eine Inline-Formel. Lasse ich diese Lücke weg, merkt man schon, es wandert sofort an den Rand. Das ist dann quasi dazu da, wenn ich das wirklich mitten im Fließtext haben möchte. Was halt so nicht wäre, so wird es quasi immer als abgehobenes Element in den separaten Abschnitt wandern. So, was haben wir noch Schönes? Wir skripten, genau. Also wie man jetzt schon gesehen hat, ist das eher an imperatives Programmieren angelehnt, wo Tech ja sehr viel mit Rekursion arbeitet, was Fluch und Segen zugleich ist, arbeitet Typest sehr imperativ. Das heißt, man hat Schleifen, man arbeitet im Prinzip ganz klassisch von oben nach unten ab. Das ist sehr angenehm, wenn man beispielsweise externe Daten nutzen will. Und dazu würde ich jetzt mal ganz kurz ein Set externe Daten anlegen. Nämlich nennen wir mal YAML. Ist egal, was es ist. Machen wir ein Subelement Content. Dann haben wir von mir aus, oder was anderes, sag mal, wir haben User. Jeder User hat einen Name. Name 1 und die haben wiederum ein Attribut Role User und das können wir uns noch einfallen lassen. Und wir haben den User 2 Admin. So, einfach mal ein paar Daten, über die man iterieren kann, mit denen man irgendwas macht. So, dieses File kann ich jetzt entsprechend laden, indem ich sage, ich möchte gerne eine neue Variable, die nennen wir mal Demo-Content und die lade ich aus YAML mit dem Namen test.yaml. Und jetzt möchte ich gerne über diesen Content iterieren. Wir haben ja gesehen, in dem YAML haben wir erstmal einen Element-User. Das heißt, ich sollte mindestens mal da drüber gehen und ich möchte für jeden User da drin, also jeden, ja, machen wir es für User in demo-content. Habe ich das Singular genannt? Ja, ich habe es Singular genannt. Okay. Ein bisschen verwirrend, ich mache mal Plural, das klingt sonst komisch. Also möchte ich über Users iterieren und möchte jetzt, hat er das noch nicht geladen? Stuf. Doch, sollte passen. So, und jetzt habe ich hier drauf Zugriff. Ach so, hier gleich ein kleiner Unterschied zwischen geschweiften Klammern und was man hier oben gesehen hat, eckigen Klammern. Ich habe ja vorhin schon gesagt, mit der Raute bricht man quasi aus dem Typesetting-Modus aus und geht in den Command-Modus. In geschweiften Klammern ist man quasi immer im Command-Modus. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Funktion aufrufen würde, wie Heading, würde ich das quasi direkt machen. Ich muss also nicht mit Raute ausbrechen. Könnte aber umgekehrt jetzt nicht einfach Text schreiben, der irgendwo auftaucht, weil ich bin ja im Command-Modus. Das heißt, das Ding erwartet, dass das irgendwie ein syntaktisch korrektes Element ist. Und die eckigen Klammern machen im Prinzip genau das Gegenteil. Die gehen aus dem Command-Modus zurück in den Typesetting-Modus. Das ist alles, was in den eckigen Klammern ist, ist wieder Typesetting, wo ich alle meine Shortcuts habe, wo alles, was als Buchstabe auftaucht, tatsächlich getypesettet wird. Das heißt, ich könnte jetzt hier entscheiden, was von beiden mir lieber ist. Schreibe ich jetzt für jede Schleifen-Iteration mehr Text, wäre es wahrscheinlich sinnvoll, ich gehe direkt in den Typesetting-Modus. Führe ich mehr Logikoperationen aus, wäre es wahrscheinlich sinnvoller, ich gehe direkt in den Command-Modus und spare mir dann jedes Mal mit Raute rauszuspringen. Ich würde jetzt hier mal in den Typesetting-Modus gehen, weil ich ja tatsächlich was rendern will. Und ich würde zum Beispiel für jeden User sagen, ich habe jetzt hier also den User-Punkt. Ach so, stimmt, ich brauche eigentlich zwei, weil ich habe für jeden User ja nicht nur den Inhalt, sondern auch den Name. Das heißt, ich hätte jetzt gern den Name. Warte, also sagen Name, zack. Dann hätte ich gerne einen Umbruch. So, jetzt sehen wir schon mal, dass wir quasi für jede dieser Schleifen-Iterationen, ich muss es ein bisschen größer machen, Entschuldigung. dass wir für jede dieser Schleifen-Iterationen einen Output bekommen. Und ich könnte dann quasi zu dem jeweiligen Namen dazu schreiben, Roll. Roll. Und was hat man noch? Group hat man es, glaube ich, genannt. So, und schon mal das entsprechend eingesetzt. So kann ich also relativ schön, wie man es aus den üblichen Programmiersprachen gewohnt ist, imperativ über den Content drüber rennen und mir irgendwas draus generieren. Genau, hier kommt es jetzt auch wieder sehr zunutze, dass die Tabellen auf diese Art arbeiten, weil so kann ich im Prinzip, wenn ich eine lange Liste von Content hier drin habe, diese Liste einfach relativ direkt an das, an die Table geben und habe dann halt direkt meine es ist direkt auf die Spalten angewendet. Ich muss es halt eventuell vorher entsprechend einkürzen. Wenn mich zum Beispiel nicht alle Spalten interessieren, kann ich das, wie man es gewöhnt ist, mit Filtern oder Transformationen umwandeln. Brauche ich dafür noch irgendwas? Nee, glaube, das sollte es sein. Was auch noch geht, ist Zeichnen. Wobei, dafür würde ich auf jeden Fall zu externen Bibliotheken raten. Zu externen Bibliotheken sage ich auch gleich nochmal ein Wort. Wenn man es aber unbedingt möchte, man kann mit den Low-Level-Directives arbeiten. Also das wäre dann zum Beispiel sowas wie, im einfachsten Fall vielleicht ein Rect. Man kriegt ein Rect, wie zu erwarten. Man kann die Breite und Höhe angeben. Sagen wir mal, das Ding soll 2 cm breit und 3 cm hoch sein. Dann kriege ich eben meinen React ist auf der nächsten Seite. Genauso könnte ich mit einer Curve arbeiten. Dort habe ich dann relativ viele Freiheiten. Da kann ich nämlich einfach so schön, wie man es vielleicht von wer noch zu DOS-Zeiten programmiert hat, kennt das eventuell schön, man bewegt den Cursor irgendwo hin und fängt dann an zu zeichnen. Genauso was kann man hier machen. Ich kann also sagen, ich möchte gerne so 0pt, 0pt. Das muss eine Koordinate sein, das heißt, das selbst muss ich wiederum so schreiben. Und dann möchte ich eine Line zu 20, 20 und schon kriege ich eben Low Level halt. Genau. Man hat Fill-Operatoren dafür und so weiter und so fort. Wenn man das Ganze allerdings ein bisschen hübscher haben will, oder ein bisschen einfacher haben will, dafür gibt es dann externe Hilfen. Und dazu komme ich kurz. Also die auf der offiziellen Types-Seite, ich hoffe, ich bin Netz, gibt es neben dem besagten Editor das schöne Types-Universe. Und dort gibt es einen Haufen externe Pakete, die man einbinden kann. Also beispielsweise auch die Folien hier sind über ein entsprechendes Präsentationspaket, so ähnlich wie man es von LaTeX Beamer kennt. Hier ist zum Beispiel das klassische Paket Sets, das erlaubt schon so einige Visualisierungen auf einfachere Art und Weisen. Wird letztendlich einfach importiert. Der lädt die automatisch beim Kompilieren runter und man kann sie dann verwenden. Wir können das ja mal ganz kurz demonstrieren. Da habe ich vielleicht ein Beispiel. Also wenn ich jetzt hier drin diesen Import ausführen würde, würde er sich nicht beschweren und ich kann mir auch hier direkt den Code dieses Pakets angucken, also wie man das jetzt auch von Rust und Go und anderen modernen Sprachen gewöhnt ist. Also die Pakete sind grundsätzlich quelloffen vorhanden und der LSP ist in der Lage, einen direkt dahin zu navigieren und einem den Content zu zeigen, wenn er also interessiert, wie so ein Paket unter der Haube funktioniert, was das alles für Magie betreibt, um am Ende benutzbar zu sein. Mit einem Klick ist man quasi dort. Ah ja, und wo ich das gerade dieses Nesting sehe, das vielleicht noch als kleine Randnotiz dazu. Types arbeitet mit Scopes. Das heißt, wenn ich in so einem unteren Block, wie man es im Prinzip, wo hatte ich denn meine Tabelle? Ah ja, genau, wie man das hier sieht, gemacht habe, dass wenn ich in so einem Block eine Formatierungsregel anwende, dann hat die Gültigkeit auch nur genau bis dahin, bis der Block endet. Das heißt, in dem Moment, wo ich zum Beispiel irgendwas abschirmen will, sagen wir, ich habe Text und möchte, dass dieser Text, kurz gucken, wo er ist, habe ich mir jetzt eine sehr schöne Position rausgesucht, hier, dass nur dieser Text fett ist, könnte ich zum Beispiel einfach hier einen neuen Unterblock aufmachen, könnte hier drin sagen, dass Text grundsätzlich, keine Ahnung, bold sein soll. Und dann wäre eben auch nur dieser Text bold und nicht auch der Rest. Weil in dem Moment, wo ich hier diesen Scope wieder verlasse, wird alles zurückgerollt, was ich innerhalb dieses Scopes eingetütet habe. Gut, ich denke, damit sollten die wichtigsten Sachen, wie man mit Types arbeitet, gezeigt sein. Es gibt auf jeden Fall einen Haufen sehr nützliche Pakete, beispielsweise auch, wer hin und wieder noch in die Verlegenheit kommt, Briefe zu schreiben. Das gute alte DIN-Brief gibt es selbstverständlich auch, sodass man schön die klassischen Vorlagen hat, die dann in Briefkuverts reinpassen und an der richtigen Stelle die Zieladresse haben. Es gibt, wie gesagt, Pakete für Präsentationen, zum Beispiel das Tooling ist sehr umfangreich und erlaubt also Sachen wie Pausen zwischendrin und Sachen erst später einzublenden, was dann halt aufgespaltet wird auf die verschiedenen PDF-Seiten. Es gibt auf jeden Fall schon eine Menge. Gut, dann einmal zurück zum Vortrag. Es ist noch mitten in Entwicklung, also wir sind jetzt bei Version 0.13 und es kann noch nicht alles, was Tech kann. Was noch in absehbarer Zeit kommen wird, ist HTML und EPUB. Das ist im Übrigen auch recht lustig, die Dokumentation. Es hat eine sehr umfangreiche und sehr gute Dokumentation hier. Also diese ganzen Befehle, die man brauchte, was weiß ich, wie man eine Page definiert. Okay, jetzt war gerade das falsche Page. Suchen müsste man es natürlich korrekt. Wie man Page definiert, hat man alles schön hier in dieser Dokumentation, ist die lustigerweise nur online verfügbar, nur in HTML und nicht als PDF. Ein wenig ironisch, das wird sich allerdings ändern, weil sobald Types selbst dann HTML ausgeben kann, werden die auch ihre Dokumentation entsprechend darüber schreiben und dann wird es die sehr wahrscheinlich auch in der Offline-Variante geben und nicht bloß in der Online-Variante. Allerdings wird auch jetzt schon die Online-Variante aus dem Code heraus generiert. Das heißt, die ganze Information dafür liegt, glaube ich, in JSON-Dateien oder sowas im Repo mit rum. Und Typest hat, glaube ich, auch irgendeinen Export dafür, um das dann an weitere Tools zu geben. Wenn man das möchte, kann man sich auch irgendeinen Doc-Generator dafür schreiben, der das raushaut. Genau, dann habe ich ja schon kurz Selectors hatte ich jetzt nur teilweise gezeigt. Also diese Where-Klausel, die wir fürs Show hatten zum Beispiel, ist so ein Selector. Es gibt noch weitere Selektoren, um direkt Roh-Elemente rauszuziehen. Also man kann quasi in den Query schreiben, dass man sagt, gib mir eine Liste aller Headings in meinem Dokument, dann kann ich über die Headings iterieren, damit irgendwas machen. Und da soll es noch weitere Möglichkeiten geben, dass man das abhängig machen kann von einer Hierarchie. Also dass ich eben nicht nur über Headings iteriere beispielsweise und sagen, mich interessieren jetzt nur Headings, die unter einer anderen Heading hängen. Das geht momentan über Selectors nicht abzubilden. Man kann sich quasi einfach nur alles geben lassen, was der Type-Setting-Step davor mal in die Hände bekommen hat. Aber die verlieren ihre Abhängigkeit zueinander. Das wird noch kommen. Was ebenfalls derzeit nicht geht, sind Custom-Types. Also man hat es jetzt hier schon kurz bei dem Canvas gesehen, dass da einige Optionen dahinter stehen, aber die werden letztendlich halt einfach nur aus dem Code abgeleitet. Das heißt, bei Padding steht einfach nur Dictionary. Und mit Type Hints könnte man hier jetzt, so ähnlich wie es eben bei den Basistypen, wie es bei Page ist, ganze Listen vorgeben und halt einschränken, was von Dictionary. Vielleicht ist da ja nur ein Enum dahinter, vielleicht gibt es da bestimmte Typen. Also im Prinzip, dass man eine Datenstruktur mit Metadaten anreichern kann, sodass dann ein LSP einem auch Hints zu Custom-Datenstrukturen geben kann. Das geht momentan nicht. Font-Unterstützung, auch wenn sie schon relativ weit ist, kann zum Beispiel derzeit noch keine Variablen-Fonts. Das steht noch auf der To-Do-Liste. Und was momentan auch nicht geht, sind Fonts dynamisch runterzuladen. Also die Fonts, die man benutzt, müssen im lokalen System installiert sein. Man kann sie auch, wie es bei Contech üblich ist, oder wie es bei Tech generell üblich ist, in ein bestimmtes Subverzeichnis von seinem Projekt werfen. Das ginge auch. Aber in Zukunft soll es möglich sein, dass man Fonts auch als URL angibt und da lädt die halt, wie es bei den Packages ist, dynamisch runter, nutzt sie, passt. Float Layouting ist ebenfalls noch ein bisschen rudimentär. Also man hat es ja im Beispiel gesehen, also ich konnte es jetzt zwischen Text einfügen, aber er hat es jetzt nicht irgendwie positioniert. Es gibt einen Float-Layout, was sagt, Haus an den Anfang der Seite. Dann würde er es quasi nicht dort einfügen, wo man es möchte, sondern immer an Beginn der Seite, auf die es am besten passt. Aber er schiebt es nicht, wie Tech das macht, an irgendeine Stelle, wo es dann vom Gesamtbild her schön aussieht. Genauso gibt es im Moment keine Möglichkeit von Textumfluss. Ich könnte also jetzt nicht sagen, ich füge ein Bild ein, hätte gern, dass mein Text drumherum geht. Sowas lässt der Renderer aktuell nicht zu. Steht aber noch auf der To-Do-Liste. Und ich habe es ja schon angeteasert, Offline-Dokumentation gibt es derzeit nicht. Ist jetzt nicht super schlimm, weil dadurch, dass man Code-Completion hat, kann man sich vieles auch so zusammenreimen. Aber es wäre doch manchmal ganz nett zu haben. Und gerade vielleicht für die Leute, die gerne im Zug sitzen oder die hier und wieder im Zug sitzen müssen und da vielleicht an Dokumentation arbeiten, ist es sicherlich ganz gut. Man kann doch mal, ohne darauf angewiesen zu sein, gerade Netz zu haben, sich Dokumentation reinziehen. Was uns zu dem Aufhänger des ganzen Vortrags bringt, ist es das bessere Tech? Ich würde sagen, jein. Also persönlich finde ich die Art, damit zu arbeiten, also dass es eben die grundlegenden Formatierungselemente eher im Markdown-Stil sehr gut als ASCII-leserlich hat, finde ich sehr angenehm. Das heißt, das macht das Schreiben schon mal deutlich mehr straightforward. Dass man imperativ mit Datenstrukturen umgehen kann, ist sehr hilfreich, eben gerade wenn man externe Datenquellen anbindet, CSV, JSON, YAML, was auch immer. Das geht natürlich mit den klassischen Schleifen hier sehr viel angenehmer. Ja, geht bei Contest zum Beispiel auch mit Luatech oder sowas, aber hier ist es von vornherein integriert, man hat Code-Completion. Finde ich sehr angenehm. Es ist super schnell, also allein die Tatsache, dass man die Live-Preview, wie das Dokument am Ende aussieht, das ist übrigens SVG, deswegen ist der SVG-Render relevant. Auch das ist schon ultra viel wert. Das, bei Tech letztendlich muss man immer einen PDF-Editor nebenher laufen haben, muss einmal kurz durchkompilieren und dann refreshen. Geht, aber hier fühlt es halt dadurch deutlich geschmeidiger an. Von Funktion her ist es halt offensichtlich noch nicht so weit, wie Tech ist. Also wer jetzt Tech bis ins letzte Detail ausnutzt, wird bei Types ziemlich sicher an seine Grenzen stoßen im Moment. Ich bin optimistisch, dass sich das ändern wird, also dass Types da aufholt. Aber Tech hat nun mal ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel und hat da einiges an Vorsprung. Insofern ist es, glaube ich, okay, dass da Types mit seinem doch etwas jüngeren Alter noch nicht ganz rankommt. Aber wie gesagt, es ist auf einem guten Weg und für das, was ich üblicherweise damit mache, reicht es locker aus. Und ich habe, glaube ich, Tech selten in seine ganzen Tiefen genutzt. Von daher, ich finde es angenehm. Aber damit genug dazu. Dankeschön und Fragen?
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen. Ich würde versuchen, mit dem Mikro jeweils zu euch zu kommen und euch das vors Gesicht zu halten. Wenn es irgendeine Frage aus der Mitte gibt, dann versuche ich die nachzusprechen.
So viele kleine. Erstens, wie heißt der interaktive Editor? Da habe ich den Namen nicht verstanden.
Also ich habe es jetzt mit VS Code gemacht, was man hier gesehen
das
hat.
Das ist Visual
Studio Code. Also da gibt es das Plugin dafür.
Okay.
Soweit ich weiß, haben dieses Tiny Mist, was der LSP ist, die haben jetzt in dem neuesten Release irgendwas vereinfacht dazu, wie die Preview gerendert wird, was wohl genau dazu dienen soll, dass es auch für andere Editoren leichter werden sollte, diese Previews anzuzeigen.
Gut, dann Fonts, wurden hier lauter die skalierbaren PostScript- und PDF-Fonts oder OTF und wie die alle heißen, verwendet. Bei Tech macht es ja so, dass wenn man Font in größerer Schrift haben will, wird er neu gerendert, weil die Strichdicke dann proportional verringert werden muss, sonst werden die großen Schriften zu fett. Deswegen hat ja Computer Modern und so weiter vom Donald Knuth die ganzen Fonts in Bitmaps in allen Größen einzeln. Ist das hier geplant oder braucht man das nicht oder ist das nicht so wichtig?
Bin ich nicht sicher, müsste ich mal nachgucken. Also die haben auf jeden Fall einen, also der Font-Renderer ist meines Wissens basierend auf, steht es in Standard-Bibliothek. Also ich gehe davon aus, dass die das mit können, aber ich kann es nicht garantieren.
Dann syntaxmodifizierende Makros gibt es hoffentlich nicht. In Tech waren sie ja notwendiges Übel. Weil nee, hier genau. Die Compiler-Passive, die vier sind ja getrennt. Da geht es wahrscheinlich gar nicht und also braucht man hoffentlich auch nicht mehr.
Also man könnte sich halt hier eigene Funktionen definieren, quasi das, was ich hier unten kurz, also so wie man sich Variablen definieren kann, was ich...
Ja, aber das greift nicht auf den Parser zu.
Nee.
Sehr schön. Und das letzte, YAML wurde JSON wurde genannt. Kann er auch XML und so ein Zeug?
Ja, also XML sollte auch gehen. Wir können kurz nachgucken, was bei Data alles geht. Also es geht auf jeden Fall auch noch CSV... es geht, glaube ich, Seabor, was haben wir noch? Tommel, ja.
Genau. Du hattest ja gerade schon angesprochen, Tech hat ein bisschen mehr Erfahrung auf dem Buckel sozusagen und da steckt natürlich auch sehr viel Erfahrung in der eigentlichen Typesetting-Engine, die also den Blocksatz zum Beispiel macht und dabei eben ja auch das komplette Seitenlayout beachtet oder zumindest den ganzen Absatz. Mhm. Ist das die gleiche Engine dahinter? Also das hier ist jetzt ja sogar Flutter-Satz, der links bündig ist.
Ah ja, das könnte ich jetzt mit Justify zum Beispiel auch einfach genau. noch korrigieren.
Aber weißt du, was da zum Beispiel für eine Engine hintersteckt, die Zeilenumbrüche und sowas generiert? Ist das die Engine von Tech oder ist das was Eigenes?
Ich weiß jetzt nicht, ob ich das ist eine eigenentwickelte, aber ich glaube, von dem, was ich gelesen habe, orientiert sie sich schon an den Algorithmen, die auch Tech nimmt. Also sie haben es jetzt nicht komplett alles neu erfunden, soweit ich weiß. Ja, ich hoffe. Aber hier, ich habe es mal kurz korrigiert mit dem Justify, kann man anschalten, dann werden entsprechend auch Umbrechregeln mit angewendet.
Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, das ist ja imperativ, das heißt, ich könnte jetzt irgendwie schreiben Set Font 1 Text schreiben und dann einfach nochmal Set Font 2 schreiben und alles, was danach kommt, hat dann Font 2. Genau. Okay, und wie würde ich jetzt bei so Figures zum Beispiel Subfigures machen oder die nebeneinander setzen oder konkret sagen, hier mach mal 4 nebeneinander, nochmal 4 drunter oder so? Falls du es irgendwie zeigen könntest, ob das, wie das funktionieren würde. So.
Also was würdest du nebeneinander
machen? Einmal, ob man Subfigures in eine Figure packen kann und als eine referenzieren kann und wie man Figures dann nebeneinander setzt. Oder irgendwie bestimmt, an welche Stelle man die jetzt relativ zueinander setzen kann.
Ja, ich glaube, da hast du wenig Einfluss drauf. Was du wahrscheinlich machen kannst, du kannst mit Grid-Layouts arbeiten und könntest es dann quasi in den Grid werfen. Das heißt, wenn du willst, dass mehrere Sachen nebeneinander sind, könntest du an der Stelle einen Grid starten und dann eben mehres nebeneinander und untereinander und so weiter anordnen.
Und Subfigures hat es aktuell auch noch nicht, oder?
Habe ich noch nicht probiert.
Okay, alles klar, dankeschön.
Kannst du zeigen, wie man einen Brief schreibt?
Würde ich jetzt nie aus dem Stegreif machen, aber wir können uns mal ganz kurz das Package angucken, weil das ein Beispiel war. Sollte hoffentlich schon reichen. Gute Frage, war das der Letter Pro? Kann gewesen sein, dass es der ist. Schauen wir mal schnell. Genau, da kommt dann sowas raus. Sieht, glaube ich, ziemlich genau wie das aus, was du erwartest. Und das würde dann so funktionieren. Also du siehst, der Text selbst ist ebenfalls wieder normal geschrieben. Und du hast halt dann diese Regel, die du anwendest auf den Letter, um die Metadaten zu definieren, an wen das soll und bla bla bla. So würde das aussehen. Reicht das als? Gut.
Richtung? Jetzt. Okay. Wie ist die Arbeit mit Quellen in Types? Gibt es da eine gute Arbeit damit?
Die unterstützen BibTeX als Format. Also man kann BibTeX einfach einbinden, hat dann ebenfalls ein Command, um die ganzen verwendeten Quellen hinten raus als Quellenverzeichnis mit anzugeben. Fußnoten sind so, geht auch alles. Also Endnoten sind meines Wissens auch drin. Ja.
Könntest du mal eine Fußnote demonstrieren?
Gern. Gucken wir mal gerade, wo wir ein bisschen Text haben. Ja, machen wir es einfach mal hier dazu. Hier würde ich jetzt entsprechend Footnote, Test 1, 2, 3 und schon sieht man hier unten doch die Fußnote entsprechend auf. Und man hat hier oben, wie man es gewöhnt ist, den das kleine, die kleine Zahl.
Ja, Frage zur Erweiterung. Wenn ich jetzt meinen eigenen Data Loader schreiben möchte, geht das und wie würde ich da rangehen?
Also es geht jetzt nicht aus Types heraus selbst, im Moment zumindest nicht. Das müsste man dann ziemlich sicher direkt im Types Core machen, also müsste man in Rust schreiben. Aber es ist Open Source, also Contributions sind sicherlich willkommen. Ansonsten wäre es aber wahrscheinlich einfacher, man schreibt sich extern einen Konverter in einer der unterstützten Formate und importiert die dann einfach.
Jo, danke für den Vortrag und die Live-Preview, die funktioniert ja eigentlich schon relativ instant und funktioniert die auch noch so gut, wenn man nicht 2 oder 3 Seiten hat, sondern 100 oder 1000?
1000 habe ich noch nicht probiert, aber die längeren, ich glaube 50, 60 Seiten oder so, die ich hatte, die gingen einmal frei. Einmal vor und die Frage war von Preview zurück. Das war tatsächlich einfach, klick hier rein, sendet einen entsprechend in den obergeordneten Befehl, der das generiert hat, wozu das Element gerade gehört. Also ich hoffe, das war die Frage.
Du hast bereits die Packages gezeigt auf der Webseite.
Ja.
Die sind alle in Types selber geschrieben oder sind die dann gibt es auch eine Art Plugin-Struktur in Rust?
Nee, das gibt es aktuell nicht.
Okay, ich sehe gerade keine weiteren Hände und wir sind noch so ziemlich doch da hinten. Zwei, also euch zwei nehme ich noch dran und dann müssen wir zum Ende kommen.
Du hattest kurz gezeigt, wie man die Unterpunkte weiter auseinander macht. Gibt es auch irgendwie einen Befehl, wie man konkret den Abstand definieren kann zwischen Elementen?
Ja, genau. Das würde man dann ebenfalls wieder über eine Show-Regel, über eine Set-Regel für Lists machen. Also das, was man hier unten in dieser einfachen Form sieht, das ist schon für Headings gezeigt. Für Heading gibt es trotzdem den Befehl Heading und für List gibt es entsprechend auch den Befehl List. Und so kann man natürlich auch bei List den Indent, das Spacing definieren und so weiter. Das kann jetzt hier Spacing 3EM. Und dann hätte ich halt sehr viel Spacing. Also das lässt sich definieren. Und dann ebenfalls auch wieder als, wenn man es als Show-Regel macht, könnte man es dann ebenfalls wieder auf einen bestimmten Kontext eingrenzen und es halt nur für ein Subset anwenden.
Ja, eine letzte Frage. Wie komme ich zu meinem Final-PDF?
Das können wir mal kurz machen. Also sprich, das, was wir jetzt hier gesehen haben, wäre ja diese Tipps-Datei und ich würde am Ende einfach sagen, Tipps compile. Ich weiß gerade etwas klein, ich gucke mal, ob das gerade geht gerade schlecht. Ich zoome gleich ran, Sekunde. Tipps compile demo typ. Ja. Ja, so. Und das ist dann in sehr kurzer Zeit durch. Und ich habe mein PDF, was ich mir ich hätte vielleicht mal zwischendrin speichern sollen. Ich glaube, das ist alles noch ein Buffer. Hä? Da haben wir es. Ja, Okular ist irgendwie gerade ein bisschen langsam. Ich glaube, ich hätte mich mal an Strom hängen sollen. Der rendert irgendwie gerade bloß sehr langsam. Naja, aber es ist alles da. Okularproblem.
Ja, wunderbar. Okay. Vielen Dank für diesen interessanten Vortrag. Vielen Dank fürs Beantworten der Fragen. Ich hoffe, ihr habt alle was mitgenommen für Types und nehmt das jetzt für euch irgendwie mit, wendet es an. Vielen Dank nochmal. Herzlichen Applaus für euch und dann viel Spaß noch weiter bei den Linux-Tagen.